Wie viele Fahrräder mag es wohl geben im Sendegebiet des Antritts? Wenn wir das mal zusammenfassen als die sogenannten Dachstaaten, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so ungefähr mit der Bevölkerungszahl, wie sagt man dazu, extrapolieren, es werden zig Millionen sein. So viel können wir natürlich sagen. Und dieser kleine Podcast hat es sich zur Sisyphos-Aufgabe gemacht, einige dieser Fahrräder, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, zu unterstützen, ihnen zu helfen, dabei gesund zu werden. Und dafür gibt es die Serie Mein Fahrrad ist krank, in der wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig sprechen. Sie ist dort Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen damit, wie man Fahrräder gesund macht, eins nach dem anderen.
Und jetzt ist in meinem Kopf tatsächlich so dieser Gedanke, wie viel mögen es wohl sein? Ich hau jetzt einfach mal eine Zahl raus. Ich sag bestimmt 150 Millionen Fahrräder gibt es in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ist jetzt nur so eine These, werden wir vielleicht nochmal nachprüfen. Nachzählen können wir es garantiert nicht, aber es gibt garantiert irgendwelche Zahlen, die das zumindest hochrechnen oder nahelegen. Ich persönlich übrigens habe tatsächlich gerade ein Fahrrad reparieren lassen, aus dem Keller, sozusagen von den Toten auferstehen lassen für meine Freundin. Die freut sich sehr, fährt damit jetzt auch wieder. Die Leute im Laden haben sich erst ein bisschen gewundert, warum denn diese alte Möhre jetzt doch wieder aufgemöbelt werden soll. Ist aber passiert und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder mal mit Christiane sprechen können, nämlich über Fahrräder, die kleinere oder größere Krankheiten haben. Diesmal übrigens mit einem Klassiker der letzten Ausgaben, nämlich Scheibenbremsen. Werden wir wahrscheinlich immer mal wieder, jetzt auch in den nächsten Ausgaben immer noch wieder darüber sprechen können, denn Andreas hat uns dazu eine Frage geschickt und wir sagen aber erstmal Hallo und schönen guten Tag, Christiane.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Hallo Christiane. Wir haben es hier mit einem Klassiker der Fahrrad ist krank Fragen zu tun, den wir trotzdem natürlich hier bearbeiten wollen. Andreas hat uns eine lange, präzise, exakte Schilderung geschickt dessen, was mit seinem Fahrrad los ist. Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzukürzen und wir gehen mehrschrittig vor. Ich fange mal an. Er schreibt also, an meinem Canyon Commuter Alltagsrad sind Shimano BRUR 300 Scheibenbremsen verbaut. Seit einigen Monaten ist der Reibwert der vorderen Bremse stark reduziert. Nachdem ich schon einiges ausprobiert habe, freue ich mich auf noch mehr Berufserfahrung. Ohne Veränderung am Bremssystem hat die Bremsleistung vorne schleichend abgenommen. Seitdem kann ich das Rad bei vollständig angezogener Vorderradbremse trotzdem mit ein bisschen Kraft noch schieben, wobei die Bremse rattert oder hüpft. Wenn ich fahre und bremse, merkt man nur eine sehr geringe Bremsleistung und kurz bevor man steht, dank an die Hinterradbremse, fängt die vordere Bremse sehr laut zu quietschen an. Komischerweise hat sie im nassen Zustand bei Regen wieder perfekten Reibwert und bremst wie früher, auch ohne Quietschen. Klingt für mich nach verkehrter Welt. Normalerweise quietscht es doch eher, wenn es nass ist, oder? Was ist da los? Was würdest du sagen?
Klingt für mich genauso. Also ist mir so auch noch nicht untergekommen, ganz ehrlich. Jetzt kann man sich das natürlich irgendwie hererklären. Irgendwas vibriert und das Vibrieren führt zum Quietschen und jetzt kommt Nässe dazu und es hört auf zu vibrieren. Das heißt, möglicherweise werden irgendwelche Riefen, die an einer blöden Stelle sind, aufgefüllt durch die Flüssigkeit oder vielleicht auch Öl, also Verschmutzungen, die auf den Bremsbelägen sind, irgendwie vorübergehend weggespült, sodass das dann nicht quietscht und bremst, so wie es sich gehört. Aber also mir ist das eigentlich auch schleierhaft. Sowas ist uns noch nicht in die Werkstatt gekommen. Also wäre ich gespannt drauf, wenn das mal zu uns bringen würde.
Es könnte sein, dass das hier nicht so gut möglich ist. Ich glaube, Andreas ist nicht aus Leipzig. Mehr können wir dazu jetzt aber auch noch nicht sagen, ne? Außer, dass es ein irgendwie untypisches Schadensbild ist, Krankheitsbild.
Naja, an der Stelle muss man halt genau hingucken. Also man sieht ja auch an solchen E-Mails, dass es einfach verdammt schwer ist, das zu beschreiben. Und damit haben wir tagtäglich eben auch zu tun, dass Kunden versuchen, uns Symptome zu beschreiben. Wir versuchen, das in Technik zu übersetzen für den Kollegen oder die Kollegin, die das dann repariert. Das ist eben wie stille Post spielen. Das geht manchmal gut. So, und hier ist es so, dass alles Mögliche dazu führen kann. Also es rattert. Das heißt, sobald die Bremsbeläge Kontakt mit der Scheibe haben, rattert das. Dieses Rattern kommt mit Sicherheit von den Löchern in der Bremsscheibe. Und jetzt gibt es aber keinen perfekten Kraftschluss zwischen dem Bremsscheibenmaterial und dem Bremsbelag. Das kann unter Umständen daran liegen, dass die Bremsbeläge nicht perfekt über der Scheibe sitzen, das heißt also zum Beispiel zu weit oben sitzen, über der Scheibe bremsen. Am Anfang ist dann alles gut. So, also es wäre ein Konstruktionsproblem. Kommt ab und zu vor bei Fahrrädern, also könnte auch da der Fall sein, weiß ich aber nicht. Aber danach würde ich gucken, eben wenn sowas kommt. So, ich würde mir also angucken, wie greifen die Bremsbeläge eigentlich auf die Scheibe? Gibt es 1-2 Millimeter, die oberhalb der Scheibe greifen? Dann bremst die Bremse nämlich so lange, bis dieser Grat, der dann eben entsteht, aufeinander stößt. Und dann habe ich eben keinen Kraftschluss mehr zwischen Bremsbelag und Scheibe. Und Bremsbelag auf der anderen Seite, sondern zwischen Bremsbelag und Bremsbelag. Und die Scheibe rutscht durch. Das Rattern der Löcher hört man dann noch. Also das weist darauf hin, dass es einmal eine Abnutzung der Bremsbeläge gibt, schon gegeben hat. Und zum Zweiten, dass die Bremse, der Bremssattel eben über der Bremsscheibe vielleicht nicht richtig ausgerichtet ist.
Ist das deine, ich sag mal, favorisierte Theorie, woran es liegt?
Kann ich nicht sagen. Ich würde da drauf, also ich würde es mir angucken. Das ist das Erste, was ich gucken würde.
Und der alte Klugscheißerspruch, du hast deine Bremsen nicht richtig eingebremst, könnte der auch zutreffen? Nee.
Naja, die E-Mail geht weiter. ja, könnte auch zutreffen. Also haben wir ganz oft, ne? Die Bremsen quietschen und bremsen nicht richtig, könnten zwei Sachen sein. Entweder die Bremsbeläge sind verglast oder die Bremsbeläge sind verölt. Ja, das stimmt. Bremsbeläge, die verglast sind, funktionieren eben auch nicht. Das kriegt man allerdings mit sehr viel Geduld eventuell wieder hin, ohne die Bremsbeläge zu wechseln. Verölte Bremsbeläge natürlich nicht. Und da muss man gucken, wo das Öl herkommt.
Da nur eine Nachfrage. Was heißt verglast?
Verglast heißt spiegelblank. Deswegen verglast und spiegelblank poliert, gestreichelt, wie auch immer. Auf jeden Fall mit zu wenig Druck, vorausschauend, fahrend. Ist ja eigentlich auch gut. Gebremst.
Ohne sie vorher richtig einzubremsen, ne?
Nein, passiert immer wieder. Also auch richtig eingebremste Bremsen können wieder verglasen.
Also die vorsichtige Schleifbremsung.
Die vorsichtige Schleifbremsung führt unter Umständen zu verglasen. Was ganz anderes führt auch dazu. Wenn die Narbe, auf der die Bremsscheibe montiert ist, Spiel hat, dann schleift ja unter Umständen die Bremsscheibe zwischen den Bremsbelägen immer so ein bisschen, ne? Bei Kurvenfahrten und so. Und das ist das Gleiche. Das sind Streicheleinheiten für die Bremsbeläge, die verglasen.
Jetzt nochmal für alle, weil ich das immer wieder auch als Frage höre: Wie bremst man denn richtig ein in zwei Sätzen?
In zwei Sätzen. 30 Mal runterbremsen bei von 30 km/h fast zum Stand. 30 Mal, das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist fast unvorstellbar. Ne?
Wird aber gern vergessen. Und ich habe jetzt ja echt schon wieder was gelernt, weil Spiel mit der Narbe und nachlassende Bremsleistung, eventuell verglaste Belege. Rat mal, wer gerade so ein Problem hat an seinem Fahrrad. Ja, ist ein guter Tipp. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Wir wissen ja, die Mail geht noch weiter. Wir werden gleich dazu kommen. Aber ich hatte noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Kennst du das aus dem Werkstattalltag, dass Fahrräder so ausgeliefert werden, dass die Belege nicht genau auf die Scheibe treffen?
Ja, ja, ist es auch bei den wirklich hochwertigen Marken, die wir haben, ist das ab und zu so. Und dann obliegt es eben uns in der Werkstatt, das Fahrrad nicht einfach aus dem Karton zu ziehen und irgendwie herzurichten, dass es aussieht wie ein Fahrrad, sondern eben auch tut wie ein Fahrrad. Und dann sehen wir das.
So, und bis jetzt konnte man denken, zu dem oder von dem Problem, das Andreas schildert. Weißt du was, Andreas? Bring's in die Werkstatt, lass alles auswechseln, neue Belege rein, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Andreas hat das aber gemacht, wie er schreibt. Denn ich lese mal weiter vor. Nachdem es mit Radelanhänger und nur einer Bremse doch nicht mehr so effizient ist, habe ich es mir gestern nochmal angeschaut. Druckpunkt war mittlerweile auch weg. Also Vorderrad ausgebaut, Bremsbeläge ausgebaut, Bremskörper mit Lappen gesäubert und mittels zwei Spritzen die Bremse entlüftet und neu befüllt. Die Bremsscheibe habe ich demontiert und beidseitig mit 120er Schleifpapier leicht abgeschliffen, bevor ich sie mit Bremsenreiniger behandelt habe. In den Bremskörper sind neue, auch andere Bremsbeläge gekommen und dann wurde alles wieder zusammengebaut. Ich schiebe das Rad in der Werkstatt bei angezogener Bremse, gleiches Problem. Dann habe ich mich noch kurz draufgesetzt, nahezu keine Bremswirkung und ein lautes Quietschen bei sehr langsamer Geschwindigkeit. Also wieder ein paar Stunden Zeit investiert, aber leider keine Verbesserung erzielt. Was ist da los?
Ja, jetzt kommt eine neue Information dazu, und zwar kein Druckpunkt mehr oder nahezu kein Druckpunkt mehr. Das heißt, wir haben es doch irgendwie mit Luft im System, also Ölverlust zu tun. dann sehe ich auch oder kriege ja gesagt, mit dem Lappen abgewischt. Ich nehme an, es geht nicht nur um Staub oder sowas mit dem Lappen abgewischt, sondern tatsächlich um Ölspuren. Und die wären jetzt wichtig gewesen, wo sind die denn genau, diese Ölspuren? Weil Öl diffundiert ja nicht so einfach ins Nirvana, sondern da ist Spurenlesen sinnvoll. Da kann es zum Beispiel sein, dass der Bremssattel in sich undicht ist, also nicht dort, wo befüllt und entlüftet wird, sondern, also dass dann eine Schraube nicht richtig zu ist oder sowas, sondern es kann tatsächlich sein, dass es auch bei Shimano schon vorgekommen und gerade bei den günstigeren Bremsen, also es geht da ja auch um eher etwas einfachere Bremsen, da kommt das leider tatsächlich häufiger vor, dass der Bremssattel in sich undicht ist. Es gibt zwei Stellen, einmal da, also der Bremssattel besteht aus zwei Teilen, rechts und links, die zusammengeschraubt sind. Das kann manchmal nicht dicht sein. Noch viel häufiger kommt vor, dass die Kolben bzw. die Quadringe, also die Dichtungen, die den Bremsbelag dann zum Bremsen schieben sozusagen, dass das nicht richtig dicht ist und das zum Verölen der Bremsbeläge führt und zu Ölverlust.
Das heißt, wir können hier Andreas final was sagen? Was können wir ihm empfehlen, was er jetzt macht?
Jetzt an der Stelle, also er hat ja neue Bremsbeläge drin. Ich würde die alten, die neuen Bremsbeläge wieder rausnehmen. Würde die alten Bremsbeläge sauber machen nach, naja, so dass hier so Hausfrauen sauber halt, dass es eben nicht mehr total dreckig ist und schmierig. So. Und die Rückseite auch wirklich ölfrei abwischen. So. Und die würde ich dann, die Bremse natürlich insgesamt, also den Bremssattel sauber machen, ölfrei haben. Und die alten Bremsbeläge würde ich dann wieder einsetzen. Dann mir irgendwas Bremsscheibenähnliches zwischen die Bremsbeläge setzen und die Bremse ranpumpen mit dem Restöl, das eben irgendwie hoffentlich noch im System ist. Aber er hat ja neu befüllt, insofern ist ja tipptopp. Also die Bremsbeläge ranpumpen und dann vielleicht mit einem Kabelbinder, ist immer ein bisschen blöd, der macht die Griffe kaputt, aber mit irgendeinem Zurrgürtchen den Bremshebel an den Griff ranzurren und das ganze System eben einfach mal für 10 Minuten unter Druck setzen, weil dann kommt auf jeden Fall irgendwo das Öl raus und dann sehe ich eben, wo muss ich den Bremssattel austauschen, weil es an den Kolben rauskommt. Bei dieser Bremse, die da jetzt beschrieben ist, lohnt es sich nicht, da irgendwas zu tauschen. Da macht man mehr kaputt, als es wert ist. Also in dem Fall wäre dann Bremssatteltauschen angesagt. Oder kommt es doch aus irgendeiner Dichtschraube raus oder ja, kommt es doch aus irgendeiner Befüllschraube raus, dann ist da Festziehen angesagt. Also da muss man jetzt auf Spurensuche gehen, wo kommt das Öl dann raus.
Das klingt ja aber zumindest ein bisschen hoffnungsfroh, wenn er nicht schon komplett aufgegeben hat.
Ja, und ich glaube, dass das letzte Phänomen ist auch noch kein, es ist, also man sagt, das ist jetzt steht da wieder am Anfang und es hat keine Veränderung stattgefunden. Ich glaube nicht, dass die neuen Bremsbeläge jetzt schon verölt sind. So viel ist ja noch gar nicht durch die Werkstatt geschoben, sondern ich glaube, dass an der Stelle jetzt das noch nicht eingebremst sein eben auch noch zieht. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich mit allen Problemfällen der Scheibenbremse zu tun und die müsste halt noch richtig eingebremst werden. Sollte er nicht machen, weil er damit beim richtigen Einbremsen die Bremse richtig unter Druck setzt und das heißt definitiv die neuen Beläge wieder verölt.
Da fällt mir Stichwort Einbremsen noch ein. Du hast vorhin gesagt, 30 Mal von ungefähr 30 km/h auf Stand runterbremsen.
Nee, nicht auf Stand. Also die Bremse soll nicht blockieren, sondern gerade so und dann wieder, genau, das also macht dicke Oberschenkel.
Ich frage mal für einen Freund, weil ich es vielleicht noch nicht gemacht habe mit meinem Fahrrad. Kann ich das noch nachholen oder ist es versaut, wenn ich es nicht gleich am Anfang gemacht habe?
Ja, das kann man auf jeden Fall nochmal nachholen und es ist auch so, dass man das zwischendurch immer mal machen sollte und ich meine, nach 30 Mal hat man es dann, ne? Vielleicht reichen ja auch 20 Mal, es reicht auch 25 km/h, das ist so mit allem an Toleranzen, was man sich vorstellen kann, ist glaube ich von einem großen Motorrad und inzwischen auch Fahrradscheibenbremshersteller in Deutschland rausgegeben worden so.
Es reicht, glaube ich, auch, wenn man so eine Mittelgebirgsetappe einfach einschiebt, ne? Eine handelsübliche und auf den ersten Abfahrten. Dann, mir geht es manchmal so, dass ich feststelle, hups, die Bremse kommt jetzt besser, die wird bissiger, nachdem ich die ersten Bremsungen gemacht habe. Das dürfte dieser Effekt sein,
ganz,
oder?
Ganz genau.
Wunderbar, ein Hoch auf die Mittelgebirgsetappen, womit ich nichts gegen das Hochgebirge gesagt haben möchte. Wir sehen wieder diese hydraulische Scheibenbremse, die kann viel, wenn sie funktioniert. Die kann aber auch viel, wenn sie nicht funktioniert. Und da gibt es doch schon einiges zu beachten. Für mich ist das mit dem Spier an der Narbe und den dadurch verglasenen Belägen eine interessante Neuigkeit, von der ich noch nie gehört habe.
Eine Erkenntnis.
Ja, so könnte man es auch nennen.
Mir ist noch was eingefallen, und zwar, wenn man die verölte Bremsscheibe sauber macht, dann gilt das. Das ist mein Lieblingswerkzeug ist ja inzwischen der Lappen. Und die Bremsscheibe nicht nur mit Bremsenreiniger einsprühen und dann so wegdampfen lassen oder kann man auch Alkohol nehmen, sondern abrubbeln hinterher. Richtig abrubbeln. Weil das Zeug löst natürlich den Dreck, nimmt das jetzt nicht, also steigt damit nicht gen Himmel, ja, sondern die Flüssigkeit verdunstet, der Dreck ist wieder da. Ich habe nicht so viel gewonnen. Rubbeln mit einem wirklich sauberen Lappen hilft total. Und dann ist die, wenn man das dann mit Sandpapier noch abschleifen möchte, kann man machen, kann man hinterher machen. Ist meiner Erfahrung nach gar nicht so wichtig, aber dann ist auch die Körnung ganz wurscht. Also ob es nun 120er oder 80er ist, das ist, glaube ich, egal.
Ich bin gerade so happy, weil mein Lieblingswerkzeug ist auch der Lappen.
Ich bin ganz verwirrt, was mein aktuelles Lieblingswerkzeug ist. Kann ich gar nicht sagen, aber darum halte ich mich an dem mir hier vorliegenden Skript auf einem Bildschirm fest. Denn wir haben noch eine weitere Mail bekommen, und zwar von Philipp. Der hat uns geschrieben und uns auf ein weiteres Thema hingewiesen. Er schreibt, ein Punkt, der in eurem Gespräch nur sehr knapp angesprochen wurde, ist der Gebrauchtmarkt von Teilen. Ich selbst fahre mehrere Räder aus verschiedenen Jahrzehnten, die ich zum allergrößten Teil mit gebrauchten bzw. Secondhand gekauften Komponenten bestückt und aufgebaut habe und auch weiterhin auf diese Art am Laufen halte. Wenn man seine Teile kennt, ist das eine für mich gut funktionierende Variante, die nebenbei auch Geld sparen kann und auch zu meinem Versuch passt, nachhaltiger zu konsumieren, in Klammern, yep, I see the Widerspruch in this Aussage. Kurz zusammengefasst lauten seine Fragen, welche Komponenten oder Teile machen gebraucht Sinn, welche nicht? Was sind sinnvolle Informationsquellen, zum Beispiel im Hinblick auf Kompatibilitäten? Und inwiefern lässt sich gebraucht Komponenten kaufen und den lokalen Fahrradladen unterstützen, kombinieren? Spannende Fragen, wie ich finde. Fangen wir mal an mit der ersten. Welche Komponenten oder Teile machen gebraucht Sinn?
Na, Ketten nicht zum Beispiel. Bremsbeläge nicht zum Beispiel. Also alles, was jetzt nicht dem direkten Verschleiß unterliegt, kann man gut und gerne auch gebraucht verwenden.
Er stellt ja auch die Frage, welche nicht. Du hast ja jetzt auch damit angefangen, welche nicht Sinn machen. Vielleicht kommen wir damit auch besser zum Ziel. Was mir so eingefallen ist, ist zum Beispiel Lenker. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, öfter mal austauschen bitte.
Ja, das sagen vor allem die Hersteller, weil, naja, da fahren ja Menschen drauf, denen auch was passieren kann. Und wer ist dann schuld? Die Hersteller müssen sich schon aus haftungstechnischer Sicht absichern. Und dann kommen da eben alle 2 Jahre, alle 5 Jahre und solche Sachen bei raus. Ich fahre meinen Aluminium-Rennradlenker schon deutlich länger. In meiner Empfehlung wäre ich da auf jeden Fall auch vorsichtiger und würde sagen, na lieber da ausgegeben, da tut es nämlich weh sonst, wenn man das da deswegen auf die Nase fällt.
Ja, dann drehen wir es vielleicht doch nochmal rum und sagen, gibt es irgendwelche Komponenten, von denen du sagen würdest, die kannst du auf jeden Fall Gebrauch kaufen?
Ja, Schaltwerke, Bremsgriffe, Schalthebel, Kurbelgarnituren, solche Sachen machen ja Sinn auch, weil die sich teilweise so wegentwickeln von dem, was man braucht, das, sagen wir mal weg vom Vierkant zum Beispiel, ja, das, und dann möchte man irgendwie noch eine hochwertige Vierkantkurbel haben, das gibt's ja nicht mehr, gibt's noch, ja. Es gibt noch mehr Gebrauchte und so kommt man dann eben doch nochmal zu einer guten Kurbel.
Ja, gilt aber alles nicht pauschal, ne? Weil gerade was Schalthebel anbelangt, da hatten wir schon mal gesprochen über das Verharzen. Und was Kurbeln, gerade Vierkantkurbeln anbelangt, da kennt man das ja auch so, dass die dann ausgenudelt sind, weil da mal jemand nicht immer die Kurbel richtig festgeschraubt hat.
Ja, ist
also
ein guter Einwand, ja.
Mit, sage ich mal, kenntnisreicher Sicht- und Funktionsprüfung.
Genau, also es gehört nicht nur dazu, die Sachen, die man ersetzen möchte, zu kennen, wie der Philipp schreibt, sondern es gehört auch dazu, die gebrauchten Sachen prüfen zu können, ob die überhaupt noch funktionstüchtig sind. Ja.
Was hast du zuletzt gebraucht gekauft?
Mein Lieblingssattel.
Das ist dann was man, ja, da guckt man einfach noch, ob die Decke des Sattels keine Risse hat und nicht offen ist, dann kann man das eigentlich machen. Ne?
Ja, in dem Fall ist der Unterboden, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also dieses Plastikding, wo drin die Streben stecken, nicht gebrochen gewesen, wie bei meinem alten. Und das ist doch ein anderes Fahren, muss ich sagen. Also super.
Was mir noch einfällt, soll man eigentlich alte Reifen zum Beispiel kaufen, aufziehen?
Also ich würde mir jetzt nicht gebrauchte Reifen kaufen. Das würde ich nicht machen. Aber meine Winterreifen, die kommen nächstes Jahr wieder drauf. Also, und die Sommerreifen, bin ein bisschen spät dran, aber der Frühling lässt ja auch irgendwie so richtig nicht, also lässt ja auch ein bisschen auf sich warten. Also meine Sommerreifen kommen jetzt auch bald wieder drauf.
So alte Reifenmodelle, es gibt ja nicht nur Lenkerfreaks auf dieser Welt und so, sondern es gibt ja zum Beispiel auch so Reifenfreaks. Und dann gab es mal so tolle Modelle eines französischen Herstellers, die waren so schön grün. Und irgendwie aus den 90ern, die sind dann also so 20, 30 Jahre alt, und auch wenn die New Old Stock sind, also noch nicht gerollt, noch original verpackt, ist ja so ein 30 Jahre alter Reifen, der irgendwo in einem kleinen schummrigen Laden in der Ecke lag, der ist ja dann trotzdem...
Moment, also klein ist egal, aber schummrig, wenn der Laden wirklich schummrig war und da kein Sonnenlicht und so, dann könnte es tatsächlich sein, dass einem der Reifen nicht in den Händen zerbröselt beim Auspacken. Ansonsten natürlich, ich meine, ja, alles altert, alles, absolut alles altert und geht irgendwann den Bach runter. Und wir müssen uns alles genau angucken, ob es noch geht oder eben nicht.
Ja, so ein zerbröselnder Reifen ist auch ein trauriges Bild für manche Menschen. Philipp fragt noch nach Informationsquellen, nach sinnvollen Informationsquellen, zum Beispiel in Hinblick auf Kompatibilitäten. Fällt dir da was ein?
Also das ist echt schwierig. Also für uns gibt es da zum Beispiel beim Komponentenhersteller Shimano in Stuttgart, die große Firma und den europäischen Importeur von Shimano-Teilen, Paul Lange, die man dann tatsächlich, die wir anrufen dürfen. Und da sitzen echt, also da muss ich echt sagen, Hut ab, patente Techniker, die ziemlich viel wissen. Nicht alles, habe ich auch schon festgestellt. Und dann auch offen sind für das, was man so denen mitzuteilen hat. Aber egal. Also dort erfahren wir das, was man sonst nirgendwo erfährt. Aber ich würde mich auch nicht an Google setzen und dann irgendwelche Foren und Diskussionen durchlesen, die 10-mal sagen, das könnte funktionieren, wenn man denn und so. Vorsichtig sein, wenn man Gruppen oder unterschiedliche Baujahre kombiniert. Vorsichtig sein, wenn man Mountainbike- und Rennradkomponenten kombiniert. Geht teilweise nicht. Vorsichtig, wenn man Hersteller kombiniert, geht teilweise nicht. Und wenn man das macht und ausprobiert, nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. So, und dann natürlich, wenn man einen Fahrradladen um die Ecke hat, wo man auch ab und zu was kauft, also auch mal eine unbezahlte Frage stellen darf, dann hilft das bestimmt auch.
Serviceteil meinerseits. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du es kennst, dass es früher gab es den Fachausschuss Technik beim ADFC. Und das war so eine Seite, da hat man verschiedenste Bedienungsanleitungen und so auch so Kompatibilitätstabellen von verschiedenen Herstellern gefunden, vor allen Dingen von Shimano, was so Antriebsbremskomponenten und so anbelangt. Diese Seite ist vom Netz genommen, die gibt es in der Form nicht mehr, aber man findet sie im Webarchiv, also unter web.archive.org. Und wenn man dort sucht, ich hoffe, man findet es dann unter Fachausschuss Technik ADFC, da könnte man noch sowas finden.
Die ganzen Shimano-Handbücher findet man auch im Netz. Also da kommt man schon dran. Man muss eben suchen und suchen und suchen. Meistens nur muss man sie auch lesen können. Und es ist manchmal dann doch einfacher, einfach den guten Draht zum nächsten Fahrradladen zu haben.
Stichwort Fahrradladen, das war ja, glaube ich, der dritte Aspekt bei den Fragen. Er sagt ja auch so ein bisschen, ja, wie kann man, ich übersetze es jetzt mal so frei, gebrauchte Komponenten und den Fahrradladen um die Ecke verbinden. Wie ist das bei euch oder so allgemein, ist das so ein No-Go? Hey, ich habe hier alte Komponenten und die würde ich gerne da dran bauen. Könnt ihr das machen?
Nö, machen wir, wenn das Sinn macht. Also wir prüfen das natürlich nochmal mit anderen Augen dann und können dann nicht immer sagen, naja, das ist wirklich noch funktionabel. Wenn es der Kundenwunsch ist und wir das technisch unterstützen können.
Das heißt, jetzt mal ganz offen, ihr rollt da auch nicht die Augen so nach dem Motto, oh, da können wir keine Komponenten verkaufen.
Nein, das nicht. Meistens verkaufen wir doch irgendwelche Komponenten. an die Leute, die ihre Fahrräder lieben und so. Und dann, also wir verstehen ja auch das Fahrradfahren. Wir sind ja auch Fahrradfahrer. Also wir kennen ja auch die Leiden und Wünsche. Und also was sinnvoll ist, machen wir gerne. Und ich kenne niemanden, der das nicht macht. Selbst bei diesen leidigen Ketten gibt es wirklich kompetente Mechaniker. Auch da kann einem das widerfahren, dass man dann nicht abgewiesen wird. So, dass auch wir nicht alles wissen, welche zehnfach Kassette aus dem Mountainbike-Bereich mit einem größeren Ritzelsatz, also für berghoch und so, kann ich noch mit einem langen Käfig an Schaltwerk fahren und so weiter. Das müssen auch wir einfach ausprobieren. Und das weiß auch Paul Lange nicht. Und die wissen natürlich, was sie empfehlen. Nein, nicht machen. Dann ist es eben auch für uns ein Ausprobieren und das führt manchmal zum Erfolg und manchmal eben nicht.
Und da sind wir dann auch wieder bei anderen Themen, zum Beispiel sowas wie Schaltauge. Wie weit ist das Schaltauge von der Achse entfernt? So, das hängt ja dann auch vom Rahmen ab und sowas. Und ich kann nur sagen, dass mir bei der Frage nach gebrauchten Teilen und lokalen Fahrradhandel unterstützen die ganze Zeit noch so im Hinterkopf so klingelt, Selbsthilfewerkstatt. Also das ist der Punkt, wo ich das kenne, dass dieses gebrauchte Teile weiter zu nutzen ja direkt zum Geschäftsmodell gehört.
Ja, und die können das auch viel besser dann auch anbieten. Also da muss man ja das gebrauchte Teil dann nicht immer nur mitbringen, sondern die haben ja häufig auch einen guten Fundus an gebrauchten Teilen. Also wenn wir jetzt irgendein gebrauchtes Teil, wir bauen ja dauernd gebrauchte Teile ab, die sind teilweise noch gut. Wenn wir die anfangen würden zu sammeln, müssten wir nicht nur den Teil des Hauses da bevölkern mit unserer Werkstatt, sondern wir müssen dieses ganze Haus bevölkern, weil wir so viel Lagerfläche bräuchten, um das Ganze irgendwie sinnvoll zu lagern und zu sortieren. Aber ich habe in Freiburg im Breisgau, sehr schöne Stadt, ja auch schon mal in einer Selbsthilfewerkstatt gearbeitet. Und es ist auch ein sehr tolles Arbeiten in Selbsthilfewerkstätten. Also muss ich echt sagen, es ist eine tolle Zeit. Und viele Grüße nach Freiburg übrigens.
Schließe ich mich an, war ich gerade.
Da war das so, dass wir wirklich sehr, sehr viele gebrauchte Teile hatten. Dann kann man da reingreifen und findet was Passendes, ja. Und kann so einfach auch helfen. Auch das Ausprobieren kostet natürlich den Kunden weniger, weil er... Also damals, als ich da gearbeitet habe, waren das irgendwie 2-3 Euro pro Stunde, die man gezahlt hat, um mit Unterstützung an seinem Fahrrad zu schrauben. Wenn ich heute ein Fahrrad repariere, nehme ich nicht 2-3 Euro die Stunde, sondern eben 70 Euro die Stunde. Und das ist noch günstig. Also ich glaube, Berlin und so sieht da ganz anders aus, Frankfurt am Main und so. München habe ich auch ganz Schlimmes schon gehört. Für den Preis probiert man ja nicht einfach rum. Und selber rumprobieren passt gut tatsächlich zu Selbsthilfewerkstätten. Insofern, ja, Gerolf finde ich auch.
Dann, wenn man das Fahrrad noch so schön mechanisch erleben will, so wie es war, als wir damit aufgewachsen sind, ohne Elektronik, ohne riesige Inkompatibilitäten oder zumindest gefühlt. Vielleicht gab es sie damals auch schon, man war nur dran gewöhnt an das, was da nicht zueinander gepasst hat. Dann geht man in die Selbsthilfewerkstatt. Vielleicht, wenn man mechanisch begabt ist, geht man auch mit einer kranken Scheibenbremsanlage in die Selbsthilfewerkstatt. Muss man aber wirklich schon begabt dazu sein. Ansonsten gilt auch für Andreas das Vorgehen, was Christiane vorhin umrissen hat. Also nochmal die alten Belege rein oder dann wirklich auch ab zum Fachhändler, oder?
Wenn er so genervt ist, wie ich gewesen wäre, wenn ich so eine E-Mail geschrieben habe, dann ja, lieber abgeben. Aber wenn sich das, ist ja jetzt auch ein paar Tage her wahrscheinlich, inzwischen so ein bisschen verflüchtigt hat, die schlechte Stimmung, dann warum nicht einfach nochmal, also mir hilft häufig, wenn ich gar nicht weiterkomme mit einem Problem, drüber schlafen und am nächsten Morgen macht's und plötzlich sieht man Licht am Ende des Tunnels und irgendeine neue Möglichkeit tut sich auf und es geht.
So ein Fahrrad ist auch nur ein Mensch. Das muss ich auch manchmal einfach so ein Problem einfach so ein bisschen rausschwitzen. Und dann geht's wieder. Wir wünschen das jedenfalls Andreas und wir danken Philipp für den Hinweis auf das Verwenden von gebrauchten Teilen und das Aufmerksam machen auf dieses Thema. Und wir danken natürlich Christiane, die noch ein bisschen krank zu uns hier ins Studio gekommen ist und sich trotzdem beratend uns zur Seite gestellt hat in diesen Fragen. Und wir sagen gute Besserung allen Fahrrädern und vor allen Dingen Christiane.
Und überhaupt allen, die krank unterwegs sind zurzeit.